Und als ich das Video am Eingang gesehen habe, habe ich gedacht, dafür hat die meiste Zeit meines Lebens mein Herz geschlagen. Boxen. Ich wollte immer Profisportler werden. Und das ist übrigens der geistlichste Sport, den man haben kann. Boxen. Wir haben das ja vorher gehört. Geben macht seliger als nehmen. Und das ist beim Boxen ganz wichtig. Mittlerweile bin ich verheiratet. Ich sage immer fast immer glücklich. Und meine Frau ist Amerikanerin und wir haben 5 super coole Kinder. 2 von denen sind da. Die könnt ihr live erleben. Da geht's richtig rund. Jetzt haben wir... Jawohl, danke schön. 5 Kinder, das ist was Besonderes, ich weiß. Da schaut uns jeder an deswegen. Aber wir haben ja dieses ganze Wochenende dieses fantastische Thema der Auferstehung. Und wir haben uns gestern dieses Kapitel da oben im Zelt angeschaut, 1. Korinther Kapitel 15. Da geht es die ganze Zeit um die Auferstehung und Paulus sagt letztendlich, hey, ohne die Auferstehung macht dein Glaube, macht jede Predigt, macht alles keinen Sinn im Leben als Christ. Was ich faszinierend finde, ist, wie dieses Kapitel endet. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 58. Da schreibt der Apostel Paulus, daher meine geliebten Brüder und Schwestern natürlich, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Und ich finde es faszinierend an den Paulusbriefen, weil ich mich mit dem ziemlich gut identifizieren kann. Der war auch so ein bisschen extremer manchmal. Und der Paulus hat es immer so gemacht, er hat das ganze Ding durchargumentiert und dann hat er so eine Schlusszusammenfassung gehabt. Und er hat gesagt, weil Christus auferstanden ist, deswegen gebt ihr mal Gas in den Werken des Herrn. Seid fest, seid unerschütterlich, weil er diese innere Gewissheit hat. Hey, das ist nicht für die Katz, sondern das macht Sinn, dieses Leben hier auf der Welt. Call for action. Just do it. Jeder kennt diese Verse im Jakobusbrief. Zumindest jeder, der in der Gemeinde oder in der Kirche aufgewachsen ist, die werden oft gebraucht in Bezug auf diesen Call for action. Just do it. Jakobus 2, Vers 17 zum Beispiel. Da steht sowas drin. Oder Jakobus Kapitel 1, Vers 22 steht auch sowas drin. Einmal steht drin, sei nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Denn wenn du nur Hörer bist, betrügst du dich selber. Und ich finde das schockierend. Also wenn man von jemand anderem betrogen wird, ist er schon bescheuert. Aber wenn man sich selber betrügt, das ist eine Katastrophe. Der schlimmste Selbstbetrug, den ein Mensch an sich selber begehen kann, ist, wenn du für was geschaffen wurdest und du lebst es einfach nicht aus. Wir haben zu Hause Haustiere. Meine Kinder wollten immer Haustiere und ich weiß noch, wie das bei uns früher als Kinder war. Und deswegen habe ich gesagt, es gibt nur Haustiere, die man auch schlachten kann. Deswegen haben wir Hühner. Genau. Und Hühner sind ja bekanntlich dazu bestimmt, Eier zu legen. Meine Frau, die ist Amerikanerin, letzten Sommer waren wir da mal bei ihr zu Hause und da waren wir in so einem Funpark und da hatten die auch so Adlershows. Und einer meiner Söhne, der ist total begeistert von Adlern. Und dann hat er die Adler gesehen und hat gesagt, hey, können wir nicht mal so einen Adler mit nach Hause nehmen und den bei uns zu den Hühnern reinsperren? Und ich habe versucht, ihm zu erklären, dass ein Adler eine andere Bestimmung hat wie ein Huhn. War schwer für ihn, das zu erkennen. Aber weißt du was, ein Kind Gottes ist zu einem anderen Leben bestimmt als ein Mensch ohne Gott. Und wenn man sich als Kind Gottes nicht auf diese neue Berufung, dieses Just Do It, einlässt, ist man wie ein Adler im Hühnerstall. Und es gibt diesen Satz, ihr habt diese Karte bekommen, als ihr reingegangen seid, Johannes Kapitel 20, Vers 21. Und da sagt Jesus zu uns, hey, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich, so sende ich euch. Und deswegen ist mal wichtig zu verstehen, wie ist denn Jesus überhaupt gesandt worden? Wozu? Denn wenn man das nicht versteht, wird man nie die eigene Berufung im Leben verstehen. Lest mal ein paar Verse vor aus dem Johannesevangelium. Da kommt diese Berufung sehr deutlich und sehr einfach und ausdrücklich zum Vorschein. Da sagt Jesus Christus mal in dem hohen priesterlichen Gebet, Johannes Kapitel 17, Verse 18 bis 21, Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch die Wahrheit. Aber nicht für diese allein, bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Und dann sagt Jesus Christus, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Faszinierende Verse. Also Jesus und der Vater sind eins, sagt Jesus hier. Intensive Beziehung. Wozu? Ganz einfach. Damit jeder Mensch, der Jesus angeschaut hat, die Herrlichkeit und die Schönheit und die Realität, die Liebe, die Gerechtigkeit, die Heiligkeit Gottes sehen kann. Deswegen ist Jesus Christus in die Welt gekommen. Und dann sagt er in ein paar Versen davor, Johannes Kapitel 12, Vers 44 und 45, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Der kann Gott sehen. Das ist das Erste. Die intensive Beziehung zwischen Christus und seinem Vater im Himmel. Das Zweite, was Jesu Berufung war, steht auch in Johannes Kapitel 17 und ich lese Vers 3 und Vers 4. Da sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Also Jesus ist auf die Erde gekommen, um in den Werken zu wandeln, die der Vater ihm gegeben hat. Nicht um sein eigenes Ding durchzuziehen, um seine Berufung und was weiß ich was, alles Mögliche zu tun, sondern um die Berufung auszuleben, die der Vater in ihm gegeben hat. Und Jesus sagt es mal so in Johannes 5, Vers 30, der Vater und ich, wir sind eins und getrennt vom Vater kann ich nichts tun. Es ist der Vater, es sind die Werke des Vaters, die durch mich sichtbar werden in dieser Welt heute. Vor ein paar Tagen beim Frühstück, wie gesagt, ich habe 5 Kinder, gibt es immer viele Geschichten zu erzählen. Also ich kann dir nur empfehlen, wenn du noch keine Kinder hast, gib mal Gas. Da hast immer was zu erzählen. Und da sind wir beim Frühstück gesessen oder wir wollten beim Frühstück sitzen. Wir waren noch nicht ganz fertig mit Frühstück machen oder ich noch nicht. Und mein 5-jähriger Sohn, der Ole, der saß da mit drin und hat mir zugeschaut. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Ole, willst du nicht mal den Tisch decken? Und ich habe einfach so weitergemacht und habe gedacht, jetzt sagt er ja. Und dann hat er so kurz innegehalten und hat gesagt, nee Papa, eigentlich nicht. Weil ich will ja kein Diener sein. Und dann habe ich mich mal rumgedreht und habe ihn angeschaut. Und ich habe gesagt, ja, was willst du denn dann sein? Und er hat gesagt, ja, Chef. Nun, Jesus kam in die Welt, um uns teilhaben zu lassen an seiner intimen Beziehung zum Vater. Und um in den Werken zu wandeln, die der Vater für ihn vorbereitet hatte. Als Diener, als Gesandter. Kurz könnte man sagen, Jesus kam, um Beziehung zum Vater zu leben und den Vater bekannt zu machen. Darum ging's. Dafür hat Jesus gelebt. Rund um die Uhr. Und jetzt sagt dieser Jesus Christus zu dir und zu mir heute Morgen, hey, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. So sende ich euch alle. Und wer dieses Sendungsprinzip zwischen Sohn und Vater nicht angefangen hat zu verstehen, wird nie anfangen zu verstehen, wozu ich als Kind Gottes berufen bin. Jeden Moment meines Lebens. Es gibt eine Bibelstelle, die das so super auf den Punkt bringt. Epheser Kapitel 2, die Verse 8 bis 10. Und ich will diese Verse mal vorlesen. Die ersten 2 Verse sind sehr bekannt. Die kennt jeder, dass wir allein aus Gnade errettet sind. Nicht aus unseren Werken, sondern dass es Gottes Gabe ist. Und dann steht eben noch in diesem letzten Teil von diesen 3 Versen, Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich finde es faszinierend. Also jeder Mensch, der in Christus ist, jeder Mensch, der Kind Gottes ist, könnte man sagen, der ist zu einer Sache berufen, in den Werken zu wandeln, die Gott schon längst für dich und für mich vorbereitet hat. Wir müssen uns da nichts aus den Fingern saugen, wir müssen uns nicht groß was selber überlegen für unser eigenes Leben. Es ist alles schon da. Diese Zusammenfassung von diesen überaus komplexen drei Versen könnte man vielleicht so nennen. Ein Mensch wird errettet durch Jesus Christus allein, von seinen eigenen Werken. Für die Werke, die Gott, der Vater im Himmel, schon längst für dich vorbereitet hat. Noch ein bisschen kürzer. Ein Mensch wird errettet von seinen eigenen Werken für seine Werke, für Gottes Werke. Oder du könntest noch einfach sagen, errettet von Werken für Werke. Das ist das, was da drin steht. Und das Tragischste am Christsein ist, wenn man in dieser Berufung, wenn man diese Berufung hat, aber nicht darin lebt, dann ist man nämlich ein Adler im Hühnerstall. Wenn Gott uns sagt, wir sollen in seinen Werken wandeln, dann geht es ja auch nicht darum, Herr, Hauptsache du tust irgendwas, Hauptsache du bist beschäftigt und was weiß ich was alles, sondern ja einfach deswegen, weil Gott uns teilhaben lassen will an sich selber. Er will, dass wir mit ihm leben, eins sind mit ihm, in allem und jederzeit. Es geht nicht darum, für ihn, dass was getan wird durch dich oder durch mich. Ihr könnt es alles auch selber machen, wahrscheinlich viel besser. Nein, ihm geht es darum, dass wir eins sind mit ihm, in Gemeinschaft mit ihm leben, Teil sind von seinem Wirken hier und heute und dabei erkennen, wie absoluter Hammer unser himmlischer Vater ist. Darum geht's. Vor ein paar Jahren, da hatte meine Frau so einen Fimmel oder wie auch immer man das nennen will, so eine Phase, da hat sie immer ganz viel umstellen wollen, so zu Hause bei uns, Möbelstücke. Und da unsere Kinder damals noch sehr klein waren und ich so der einzige Erwachsene im Haus, war ich halt immer der Ausführende. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, an einem Wochenende bin ich mal nach Hause gekommen, nach dem Predigen, hat sie mir gleich die Liste gezeigt, was alles zu tun gibt. Und wie gesagt, unsere Kinder waren damals noch kleiner. Und dann habe ich Montagmorgens, habe ich meine kleinen Kinder gefragt, damals hatten wir nur 4, noch nicht 5, habe ich gefragt, hey Kinder, wollt ihr mir helfen? Gute Frage, warum habe ich versucht, meine Kinder zu involvieren? Weil sie mir damals eine Riesenhilfe gewesen wären? Weil ich es ohne sie nicht geschafft hätte? Hey, mal ganz ehrlich, ohne sie wäre ich definitiv schneller gewesen. Es wäre viel einfacher gewesen alles. Warum habe ich sie dann gefragt? Ein Grund, um sie bei mir zu haben. Um Zeit mit ihnen zu verbringen. Meine größte Freude war es, wenn sie sich darüber gefreut haben, dass wir den Schrank verschoben haben, obwohl sie gar nichts gemacht haben. Wenn sie dann in die Küche gelaufen sind, total stolz drauf und gesagt haben, Mami, wir haben den Schrank verstellt. Und ich habe gewusst, nichts haben sie gemacht. Und trotzdem freuen sie sich total drüber. Damit sie mich als Papa kennenlernen und wissen, ihr Papa ist der Stärkste. Und dass sie dann zu ihren Klassenkameraden hingehen und sagen, hey, mein Papa, der hat den ganzen Schrank alleine verschoben. Mein Papa ist viel stärker als deiner. Darum geht's. Und weißt du was? Genau dasselbe ist es mit Gott. Gott bräuchte weder dich noch mich. Kein von uns. Aber er will, dass wir bei ihm sind und in ihm bleiben. Gemeinschaft, Beziehung mit ihm. Und er will, dass wir genau darin erkennen, wie gewaltig, wie mächtig, wie wunderschön, wie übergigantisch großartig er ist. Er, unser Papa. Er will uns teilhaben lassen an seinen Werken, die aus eigener Kraft völlig unmöglich wären. Damit unser Herz so voll ist und so ergriffen ist von ihm, dass wir gar nicht anders können, als über diesen gigantischen Gott zu reden. Dann ist es nicht ein Muss ist, sondern dass es herzvoll ist und der Mund einfach übergeht. Ich lese zum Abschluss nochmal diesen Vers, mit dem ich angefangen habe. 1. Korinther. Kapitel 15 und Vers 58. Da schreibt uns der Apostel Paulus, daher, meine geliebten Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Du und ich, wir dürfen zuversichtlich durchs Leben gehen. Nicht verkrampft und uns immer irgendwie verstecken, so falsche Demut. Wir sollen fest sein, unerschütterlich, in einer Gesellschaft, die gerade ganz schön erschüttert ist. Und wir sollen überreich sein, in dem Werk des Herrn, nicht in deinem Ding, nicht in meinem Ding, in dem Werk des Herrn, in dem, was er schon für dich und für mich vorbereitet hat. Weil wir wissen, dass alle Mühe im Herrn, wiederum, da kommt es schon wieder, dieses im Herrn ist nicht vergeblich. Zu eigenem Abmühen sind du und ich nicht berufen. Und vielleicht fragt sich jetzt der eine oder andere, das klingt logisch, das klingt plausibel und ja, natürlich, so ist es. Aber was bedeutet es denn jetzt für mich ganz konkret in meinem Alltag? Was sind diese Werke, die Gott schon längst für mich vorbereitet hat, damit ich in denen wandeln kann? Und hier drüben haben wir jetzt einfach mal ein paar ganz praktische Beispiele von Menschen wie dir und mir, wie das aussieht, so in den Werken Gottes wandeln, die Gott schon längst für uns Menschen vorbereitet hat.
Genau, wir haben hier ein paar Gäste sitzen.